Gut, wir fahren fort mit Urgeschichte. Wir haben wieder Bibelklasse, also wieder einen Vortrag mit PowerPoint. Heutiges Thema ist das Ende der Sintflut. Und der Bibeltext dazu ist das erste Buch Mose, Kapitel 8, alle 22 Verse. Wir können das Kapitel in vier Teile teilen. Zuerst haben wir die Landung der Arche. Dann ab Vers 6 die Sendung der Taube. Ab Vers 13 dann das Hinausgehen aus der Arche. Und ab Vers 20 dann Noahs Opfer. Also vier Teile. Wir beginnen gerade mit dem ersten Teil. Das ist die Landung der Arche. Das haben wir in Versen 1 bis 5 im ersten Buch Mose, Kapitel 8. Ich will das gerade zuerst lesen. Und Gott gedachte des Noah und aller Tiere und alles Viehs, das mit ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde fahren, da sank das Wasser. Und es schlossen sich die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels, und der Regen vom Himmel her wurde zurückgehalten. Und das Wasser verlief sich von der Erde allmählich zurückgehend, und das Wasser nahm ab nach Verlauf von 150 Tagen. Und im siebten Monat, am 17. Tag des Monats, ließ sich die Arche auf dem Gebirge Ararat nieder. Das Wasser nahm immer weiter ab bis zum 10. Monat. Im 10. Monat, am 1. des Monats, wurden die Spitzen der Berge sichtbar. Also, zuerst die Verse 1 und 2. Und Gott gedachte des Noah und alle Tiere und alles Viehs, das mit ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde fahren, da sank das Wasser. Und es schlossen sich die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels und der Regen vom Himmel her wurde zurückgehalten. Also wir haben hier zuerst die Aussage, dass Gott gedenkt, und zwar an Noah und auch an die Tiere. Und das Wort Gedenken, wenn es in der Bibel vorkommt, hat nicht die Bedeutung, dass er es vergessen hat, sondern hat immer die Bedeutung, dass er sie nicht vergessen hat, dass er an sie denkt und dass er sein Wort ist immer verbunden mit seinem Wort, mit einem Versprechen, das er jetzt erfüllt. Also er hat versprochen, Noah zu retten und jetzt gedenkt er dem und führt es auch aus. Dann das zweite hier ist der Wind. Er sendet einen Wind und das Wasser sinkt. Der Wind, der kann sein, dass das Wasser da weggeblasen hat. Wir wissen, dass die Erde hat eine andere Form gehabt und wahrscheinlich die ganze Erde ist da durcheinander gekommen und Gott hat die großen Becken geschaffen und hat das Wasser da hineingeblasen. Und ebenfalls ist zum Teil das Wasser versickert. Oder auch das Wasser ist verdunstet, es ist getrocknet worden durch den Wind. Jedenfalls hat der Wind dazu beigetragen, dass das Wasser dann gesunken ist. Und auch haben wir die Aussage, dass kein Wasser mehr dazugekommen ist. Sowohl von unten als von oben ist kein Wasser mehr hinzugekommen. Aus dem vorigen Kapitel haben wir ja, dass der Regen war eigentlich 40 Tage lang, sowieso nur. Aber dann ist das, während 150 Tagen ist das Wasser dann gleich geblieben, auf der Erde geblieben. Und jetzt beginnt es zu sinken. Das Wasser verlief sich von der Erde allmählich zurückgehend und das Wasser nahm ab nach Verlauf von 150 Tagen. Ich sehe, die 150 Tage ist ein Bezug auf das Ende des vorigen Kapitels, da haben wir ja dass das Wasser eben 150 Tage oben blieb. Es gibt auch Ausleger, die es ein bisschen anders übersetzen, dass es während 150 Tagen abgelaufen ist. Das kann man rein sprachlich auch so verstehen, aber es ist einfacher so zu verstehen, dass, weil wir haben die Aussage im Kapitel vorher von den 150 Tagen, dass das Wasser gleich geblieben ist und so wird es sich auf dieselbe Zahl beziehen, dass es eben nach 150 Tagen Sintflut beginnt, das Wasser zu sinken. Und das wird auch bestätigt vom nächsten Vers. Hier haben wir eine Datierung. Und im siebten Monat, am 17. Tag des Monats, ließ sich die Arche auf dem Berge Ararat nieder. Wir haben im Kapitel vorher, haben wir die Datierung, wann die Flut angefangen hat. Und zwar haben wir dort ebenfalls der 17. Tag vom zweiten Monat allerdings, also exakt 5 Monate vorher. Wenn man die Monate, wie das in der Bibel oft ist, 30 Tage rechnet, dann ist 5 mal 30, gibt eben 150 Tage. Und also am Anfang, bevor das jetzt alles zu sinken begann, ist die Arche im Gebirge Ararat offenbar gelandet. Und das ist ein spezielles Datum auch noch aus dem Grund, weil es der Auferstehungstag von Jesus ist. Wir haben es schon gesehen, in der Bibel hat es zwei Jahresbeginne im Herbst und im Frühling. Und das im Altertum aber das erste Jahresbeginn ist im Herbst. Und im Frühling ist es erst seit dem Auszug aus Ägypten. Fängt es im Frühling an. Und hier haben wir aber die Datierung vom Herbst an. Und der siebte Monat entspricht also dem ersten Monat im Frühling. Und wir wissen dort, dass in diesem Monat eben Jesus auch auferstanden ist, an diesem eben diesen Tag. Das hat hier also, die Auferstehung hat eine Verbindung zu einem Neuanfang. Und das haben wir hier auch, die Verbindung zu Jesus, die Verbindung hier zu einem neuen Leben. Dann das Gebirge Ararat. Das ist heute ein Berg, beziehungsweise zwei Berge, die so heißen. Aber in der Bibel ist es eigentlich ein Land. Also ist das Gebirge vom Land Ararat. Dort ist irgendwo die Arche gelandet. Es ist keine genauere Angabe hier. Das Gebirge Ararat entspricht dem heutigen Gebiet Armenien. Also nicht dem Staat Armenien, aber dem Gebiet, wo die Armenier leben, so in der östlichen Türkei. Und hier haben wir ein Foto von diesem Gebiet. Heute heißen einfach die Berge so. Der rechts ist der große Ararat, links der kleine Ararat. Und aber das ganze Gebiet heißt eigentlich dort, hieß früher Ararat. Und irgendwo da muss die Arche gelandet sein. Und natürlich haben da viele Leute nach der Arche gesucht. Und es gibt verschiedene Indizien, dass da etwas sein könnte, aber keine genauen Beweise. Hier haben wir einen Forscher aus den 50er Jahren vom letzten Jahrhundert, Navarra, ein Franzose. Er hat auf dem Ararat eine Expedition oder mehrere Expeditionen durchgeführt, hat ein Stück Holz gefunden auf dem Berg und man hat das datieren lassen, radiometrisch. Und tatsächlich ergab das Holz ein Alter von etwa 5000 Jahren, also ungefähr, also ein sehr hohes Alter. Und das könnte von der Arche stammen, theoretisch, aber es beweist natürlich nicht, dass es von der Arche ist. Aber das Alter würde passen. Und so gibt es verschiedene Geschichten immer wieder, auch aus historischen Quellen, immer wieder Leute haben gesucht und haben behauptet, etwas gefunden zu haben, aber das ist dann verschollen, auch zum Beispiel vor 100 Jahren, im Verlauf des Ersten Weltkrieges 1916 gab es eine Expedition vom russischen Zaren finanziert und die haben auch, behaupten sie, Sachen gefunden, aber dann war die Revolution und alles ist verloren gegangen und man weiß nicht, wo die Sachen sind. Oder auch, die letzte Meldung habe ich in der Zeitung gelesen, 2010, also vor 14 Jahren, haben Türken und Chinesen behauptet, sie haben dort Sachen gefunden wieder. Und so gibt es verschiedene Meldungen. Vielleicht das bekannteste Expedition ist von James Irwin, dem bekannten Astronauten, der als einer der ersten auf dem Mond war. Der hat auch verschiedene Expeditionen durchgeführt und hat auch ist auch davon überzeugt, dass sie noch auffindbar wäre. Jedenfalls zeigen Satellitenbilder zeigen ein Rechteck in der Größe der Arche allerdings. Unter dem Eis, also das ist, aber ob es dann die Arche ist, aber es gibt Hinweise, Indizien, dass etwas da sein könnte, aber keine Beweise, eindeutige. Jedenfalls wäre es ein Wunder, wenn die Arche überlebt hätte. Eigentlich müsste sie verwest sein, das Holz. Also, aber es, ja, man weiß es nicht, aber es gibt bis jetzt ist es noch nicht eindeutig geklärt, dass man darf da noch suchen gehen. Wie gesagt, die Landung der Arche hat eine Verbindung zur Auferstehung und die Sintflut ist in der Bibel im Neuen Testament ein Bild einerseits vom großen Weltgericht in der Zukunft. Das ist, war ja ein schönes Weltgericht in der Vergangenheit. Das einzige, das die ganze Welt betroffen hat. Und es gibt in der Zukunft wieder ein Weltgericht in Feuer. Und die Arche ist ein Bild davon. Und zweitens ist die Sintflut auch ein Bild von der Taufe, also von dem Gericht, das über Jesus Christus gegangen ist. Er ist ja die Arche, wo wir gerettet werden, und die Sintflut ist dann das Gericht. Und nur in der Arche werden wir gerettet. Ist auch ein Bild, das das Neue Testament braucht. Und wir sind dann eben, wenn verbunden mit Christus sind wir gerettet und sterben wir mit ihm so praktisch eben in der Flut und werden auferweckt dann mit der Landung auf dem trockenen Land. Und dieses Bild braucht auch Kolosser 3 in den ersten Versen, dass wir eben verbunden sind mit Christus, mit ihm gestorben, mit ihm auferweckt. Dasselbe, was wir auch mit der Taufe bezeugen. Die Taufe ist auch ein Bild von Gericht, ein Bild vom Tod und vom neuen Leben dann, wenn wir wieder aus dem Wasser auftauchen. Hier heißt es, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Also hier die Aussage, wir sind in der Verbindung mit Christus, sind wir mit ihm gestorben, also das alte Leben ist vorbei und wir sind mit ihm auferweckt, wir bekommen ein neues Leben, Christus ist unser Leben dann. Und das haben wir auch sinnbildlich dann in der Arche oder in der Sintflut dann dargestellt. Und hier haben wir dann eine weitere Zeitangabe noch im letzten Vers dieses Abschnittes und das Wasser nahm immer weiter ab bis zum 10. Monat. Im 10. Monat, am 1. des Monats, wurden die Spitzen der Berge sichtbar. Also hier werden, das Wasser sinkt weiter, die Spitzen der Berge werden sichtbar. Und jetzt handelt Noah, wir haben hier nichts, wir lesen nichts davon, dass Gott ihn angewiesen hat, aber er benutzt seinen Verstand und macht hier etwas. Er sendet die Taube, wir lesen das in den Versen 6 bis 12. Wir lesen zuerst den ganzen Abschnitt wieder. Und es geschah am Ende von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ den Raben hinaus. Und der flog hinaus, hin und her, bis das Wasser von der Erde vertrocknet war. Und er ließ die Taube von sich hinaus, um zu sehen, ob das Wasser weniger geworden war auf der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ruheplatz für ihren Fuß und kehrte zu ihm in die Arche zurück, denn noch war Wasser auf der Fläche der ganzen Erde. Da streckte er seine Hand aus, nahm sie und holte sie zu sich in die Arche. Er wartete dann noch 7 weitere Tage, dann ließ er die Taube noch einmal aus der Arche und die Taube kam um die Abendzeit zu ihm zurück und siehe, ein frisches Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser auf der Erde weniger geworden war und er wartete noch weitere 7 Tage und ließ die Taube hinaus. Da kehrte sie nicht mehr wieder zu ihm zurück. Also bevor er die Taube sendet, sendet er den Raben. Das lesen wir in Versen 6 und 7. Und es geschah am Ende von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ den Raben hinaus. Und der flog aus, hin und her, bis das Wasser von der Erde vertrocknet war. Also der Rabe ist ein Aasfresser und darum hat es ihm gefallen draußen. Er ist hin und her geflogen und konnte sich auch vom Aas ernähren. Das Wort hin und her, das kann man so übersetzen wie hier, dass er einfach herumgeflogen ist. Man kann aber auch übersetzen, dass er hin und zurück, also von der Arche hin und her geflogen ist, aber einfach nicht mehr in die Arche hineingegangen ist. Das ist in verschiedenen Übersetzungen wird das verschieden übersetzt. Und dann das Aussenden der Taube. Man ließ die Taube von sich hinaus, um zu sehen, ob das Wasser weniger geworden war auf der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ruheplatz für ihren Fuß und kehrte zu ihm in die Arche zurück. Dennoch war Wasser auf der Fläche der ganzen Erde. Da streckte er seine Hand aus, nahm sie und holte sie zu sich in die Arche. Die Taube ist in der Bibel ein reines Tier, auch ein Tier, das geopfert werden kann, aber auch ein reinliches Tier, das sich eben nicht von Aas ernährt. Und so kommt die Taube zurück. Die Taube ist in der Bibel ein Bild vom Heiligen Geist auch. Wir sehen das zum Beispiel bei Jesus. Als er getauft wird, heißt es, dass der Heilige Geist hinunterkommt wie eine Taube. Der Heilige Geist ist nicht eine Taube, aber er wird verglichen mit der Taube. Dort sehen wir die Verbindung zum Heiligen Geist als Bild. Kommen dann noch darauf zurück. Und dann sendet er die Taube zum zweiten Mal und erwartete noch 7 weitere Tage. Dann ließ er die Taube noch einmal aus der Arche und die Taube kam um die Abendzeit zu ihm zurück und siehe, ein frisches Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser auf der Erde weniger geworden war. Also 7 weitere Tage. Aus dieser Angabe, dass es 7 weitere Tage sind, nimmt man an, dass es zwischen dem Raben und der Taube auch 7 Tage waren. Das steht ja nicht eindeutig. Das ist auch umstritten, ob die Rabe und am gleichen Tag den Raben schändete und am gleichen Tag noch die Taube oder 7 Tage später. Ich nehme jetzt an, 7 Tage später, weil hier haben wir einen Hinweis darauf. Und dann also, jetzt kommt die Taube zwar wieder zurück, aber es gibt ein Symbol der Hoffnung, ein Olivenblatt, in der Bibel ebenfalls an mehreren Stellen. Wird das Olivenblatt, Verbindung mit dem Olivenbaum und dem Olivenöl, ist es auch ein Bild vom Heiligen Geist, genauso wie die Taube. So ein Zeichen der Hoffnung hier und in der Welt dann ein Friedenssymbol dann auch aus dieser Geschichte hier genommen. Und dann schließlich das dritte Mal nach weiteren 7 Tagen. Und er wartete noch weitere 7 Tage und ließ die Taube hinaus, da kehrte sie nicht mehr wieder zu ihm zurück. Sie kommt jetzt nicht mehr zurück, also Hinweis auf trockenes Land. Das Olivenblatt, das war ein frisches Olivenblatt, das war ein Hinweis, dass schon etwas gewachsen ist, aber offenbar gab es noch nicht genug Land, dass sie sich wohlfühlte, aber jetzt bleibt sie aus und Noah ist beruhigt und weiß, dass das Wasser weiter absteigt. Ja, wir haben hier also zuerst den Raben und die Taube. Und wie in der Bibel, das sind natürlich ein richtiger Rabe und eine richtige Taube. Aber häufig in der Bibel hat das auch eine symbolische Bedeutung. Und hier können wir den Raben als ein Bild nehmen für das Fleisch, also für die Sünde in uns. Und die Taube, wie gesagt, für den Geist in uns, wenn wir gläubig sind. Und da ist die Frage, was uns regiert, das Fleisch oder den Geist. Dies nur als eine kurze Anwendung. Aber wir wollen hier weitermachen und kommen zum dritten Abschnitt, zum Hinausgehen aus der Arche. Und lesen zuerst wieder den Abschnitt, die Verse 13 bis 19. Und es geschah im 601. Jahr, im ersten Monat, am ersten des Monats, da war das Wasser von der Erde weggetrocknet. Und Noah entfernte das Dach von der Arche und sah, und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. Im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde trocken. Und Gott redete zu Noah und sprach, geh aus der Arche heraus, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, vor allem Fleisch und Vögeln und Vieh und an allen kriechenden Tieren, die auf der Erde kriechen, lass mit dir hinausgehen, dass sie wimmeln auf Erden und fruchtbar sind und sich mehren auf Erden. Da ging Noah hinaus, er und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm, alle Tiere, alle kriechenden Tiere und alle Vögel, alles, was kriecht auf der Erde, nach ihren Arten, gingen aus der Arche. Also hier wieder eine Datierung. Das geschah im 601. Jahr, im ersten Monat, am ersten des Monats. Da war das Wasser von der Erde weggetrocknet Und Noah entfernte das Dach von der Arche und sah, und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. Also das 601. Jahr, das bezieht sich auf das Lebensjahr von Noah. Früher kannte man noch nicht vor Christus und nach Christus, man hat nach den Patriarchen datiert. Also das 601. Lebensjahr von Noah. Und hier ein Neuanfang, der erste Monat, der erste Tag am ersten Monat. Und was tut er hier? Er entfernt das Dach wieder. Wir lesen nicht von einer Anordnung. Selber kommt er jetzt auf die Idee, das Dach zu entfernen. Da hat er bessere Aussicht. Und schließlich noch das letzte Datum. Im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde trocken. Und daraufhin dann geht Noah aus der Arche. Und wir lesen im Kapitel vorher, im siebten Kapitel, dass im zweiten Monat am 17. Tag die Sintflut begann. Und hier haben wir also genau ein Jahr und 11 Tage, je nachdem, ob man den ersten und letzten Tag mitrechnet, sind es 11 oder 10 Tage. Und ja, also etwas mehr als ein Jahr ist Noah also in der Arche. Und dann ist das Wasser genug weg, dass er da aussteigen kann. Wenn wir heute die Erde anschauen, ist ja der größte Teil der Erde ist ja mit Meer bedeckt. Und zwar habe ich gelesen, die durchschnittliche Tiefe ist 3800 Meter. Also ist recht tief. Also das Meer ist recht tief. Das ist also sehr viel Wasser hat da Platz. Und dann gibt es ja noch Land. Und die durchschnittliche Höhe des Landes ist 230 Meter über Meer. Also, das Wasser hat sehr wohl gut Platz über der Erde. Es ist jetzt einfach, man hat die Erdoberfläche ist verschoben worden und es ist jetzt im Becken runtergelaufen. Aber das Wasser kann sehr wohl, auch das Wasser, das heute auf der Erde ist, kann die ganze Welt gut bedecken. Wenn man das flach machen würde, würde das Wasser etwa 2400 Meter über der Erde sein. Und offenbar ist das Wasser so da hinuntergelaufen. Und wir können auch aus dieser Messung nimmt man auch an, dass die Berge am Anfang eben nicht viel höher als 2000 Meter waren, damit eben die Arche oder damit das Wasser eben alle Berge überdecken konnte. Und übrigens auch aus Angaben der Bibel ist man ja auf die Idee gekommen, dass früher ein Urkontinent war und dass jetzt verschiedene Kontinente sind, wie es offenbar jetzt ist. Und das muss auch in dieser Zeit irgendwann geschehen sein, vielleicht auch in der Zeit nach der Flut noch, dass der Urkontinent ist auseinandergebrochen und sind verschiedene Kontinente jetzt entstanden. Das ist eine Theorie, die auch heute von der weltlichen Wissenschaft übernommen wird, das wird so angenommen. Einfach tut man da ein paar Millionen Jahre dazu. Nach der Bibel wären das eben vor ein paar tausend Jahren hätte das angefangen. Aber sonst vieles, was man in der Geologie und so weiter behauptet, das stimmt eigentlich, nur die Jahrzahlen stimmen halt nicht. Das ist alles ist alles einfach nach biblischen Angaben ist das viel schneller gegangen, als es von der Welt behauptet wird. Ja, soweit noch hier eine technische Angabe und dann noch zum zeitlichen Ablauf. Wir haben ja noch verschiedene Zeitpunkte. Und wenn wir hier den Punkt hier Beginn der Sintflut nehmen, dann ist da also zuerst 150 Tage, da war das Wasser hoch über der Erde. Und schließlich, dann haben wir gelesen, nach 371 Tagen ist die Sintflut beendet, also ging es noch weitere 221 Tage, bis das Wasser abgelaufen ist, wenn man das Jahr mit 360 Tagen, also 12 Monaten zu 30 Tagen rechnet. Das sind natürlich alles Annahmen, aber so ungefähr wird das stimmen. Hier sieht man die Fluthöhe, also nach biblischen Angaben ist es vor allem in den ersten 40 Tagen, ist das Wasser sehr rasch gestiegen. Dann ist es ungefähr geblieben. Es gibt auch Vermutungen, dass es auch nachher noch weiter gestiegen ist. Das ist nicht alles klar. Darum sind die Auslegungen verschieden. Aber sicher, Regen war sicher nur in den ersten 40 Tagen. Aber es kam auch noch Wasser von unten. Jedenfalls ist das Wasser war über der Erde, diese bis nach 150 Tagen. Bevor sie eingestiegen sind, hatten sie ja 7 Tage Zeit zum Einsteigen, bis es die angefangen hat. Das war die erste Zeitangabe. Dann eben 40 Tage Regen, wo es massiv gestiegen ist. Dann weitere 110 Tage, wo das Wasser ungefähr geblieben ist oder nur noch leicht gestiegen ist. Und dann ist die Arche gelandet. Nachher haben wir die nächste Zeitangabe, haben wir nach 74 Tagen sind die Bergspitzen sichtbar. Dann haben wir eine weitere Angabe. Nach weiteren 40 Tagen wird der Rabe ausgesendet. Und dann nach dreimal wieder 7 Tagen wird die Taube ausgesendet. Die gleiche Taube oder eine andere Taube, das ist auch nicht eindeutig. Und schließlich dann weitere 29 Tage, dann wird das Dach abgedeckt. Haben wir eine weitere Zeitangabe. Und schließlich weitere 57 Tage, dann steigen sie dann aus. Also wir haben hier, das ist etwa die Chronologie, wie es die meisten Ausleger so etwa sehen, wie der Noah und seine Leute die Zeit verbracht haben in der Arche. Also über ein Jahr waren die da in dem Kasten drin. Und dann hat Gott direkt geredet. Wir lesen das ab Vers 15. Und Gott redete zu Noah und sprach: Geh aus der Arche heraus, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir, alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch und Vögeln und an Vieh und an allen kriechenden Tieren, die auf der Erde kriechen, lass mit dir hinausgehen, dass sie wimmeln auf Erden und fruchtbar sind und sich mehren auf Erden. Ist interessant, das haben wir in der Bibel ja nicht nur hier und das ist auch Tatsache in unserem Leben. Manchmal redet Gott direkt, es ist eine direkte Offenbarung, geh raus. Und er geht hinaus und es war für ihn klar, dass er hier wartet. Gott hatte einen Befehl gegeben, reinzugehen und ist er hineingegangen und irgendwie war es für ihn klar, er muss wieder auf das Wort hören zum Hinausgehen. Aber andere Dinge, nicht alles, was er da in der Arche gemacht hat, hat er eine direkte Offenbarung gehabt. Und das ist auch bei uns so. Es gibt Dinge, da haben wir direkte Offenbarungen. Das ist einfach natürlich, das zu befolgen. Und wir können gehorchen oder nicht gehorchen. Aber es ist klar, was Gott meint. Aber es gibt viele Dinge, die wir im Leben tun, da haben wir nicht eine direkte Offenbarung. Wir finden nicht genau eine Bibelstelle zu diesem Fall. Das ist einfach nicht so. Aber Gott hat uns ein Hirn gegeben, zum Glück. Wir können überlegen. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, wenn wir gläubig sind, der uns anleitet, wir können beten, wir können überlegen, was richtig ist. Und so hat es auch Noah gemacht. Er hat sich überlegt, eben hat er die Vögel rausgesendet, er hat das Dach abgedeckt und auch sicher hat er noch anderes gemacht, außer dem, was wir lesen. Er hat ja da über ein Jahr gelebt und auch in unserem Leben gibt es Dinge, du wirst keine direkte Anweisung haben, aber es muss mit den Gedanken Gottes übereinstimmen. Wir haben schon allgemeine Prinzipien im Wort und wir checken das von dem her, ohne jetzt eine direkte Offenbarung zu haben. Aber hier wieder interessant, Gott redet zu ihm und Noah und seine Leute gehen hier hinaus. Nicht nur die Menschen, auch die Tiere gehen hinaus. Und es wird hier ausdrücklich gesagt, dass der Auftrag ist, genauso wie bei der Schöpfung, dass sie sich vermehren können, Vermehrung. Von den Tieren, auch von den Menschen ist grundsätzlich das Ziel und auch ein Segen von Gott grundsätzlich. Und dann lesen wir, dass Noah gehorsam ist. Wie gesagt, wenn wir eine direkte Offenbarung haben, haben wir immer noch die Möglichkeit, es nicht zu tun. Aber Noah war hier schlau genug, dass er gehorcht hat. Da ging Noah hinaus, er und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm. Alle Tiere, alle kriechenden Tiere und alle Vögel, alles, was kriecht auf der Erde nach ihren Arten, gingen aus der Arche. Also gingen also hinaus. Und jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt, zum Opfer von Noah in den Versen 20 bis 22. Wir behandeln eben das Kapitel nur so übersichtsweise, um den großen Faden zu bekommen. Ich lese zuerst die Verse 20 bis 22, damit wir den Zusammenhang haben. Und Noah baute dem Herrn ein Altar. Und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen: Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also, was macht Noah, als er hinausgeht? Er baut ein Altar. Das ist ja auch, hat eine wichtige Belehrung für uns. Das erste, was er tut, er baut ein Altar und dankt Gott für die Rettung. Und Noah baute dem Herrn ein Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch. Hier ist das erste Mal, dass das Wort Altar in der Bibel vorkommt. Ein wichtiges Schlüsselwort in der Bibel. Und wir haben hier das Brandopfer. Das heißt, ein Brandopfer ist ein Opfer, das ganz verbrannt wird, wie das Wort sagt. Und es redet von der Hingabe. Die Opfer, die haben ja alle eine Bedeutung. Einerseits auf das Opfer von Jesus Christus, das sich ganz hingegeben hat. Es hat aber auch eine Bedeutung auf uns. Alle Opfer können wir auf uns anwenden. Christus ist unser Vorbild. Genau wie er sich ganz hingegeben hat, sollen auch wir uns hingeben. Auch unser Leben soll ein Opfer sein. Also nicht, wir sollen nicht sterben jetzt als Märtyrer unbedingt, aber unser Leben soll ein lebendiges Opfer sein, wie es Römer 12 heißt. Und Gott will unsere Anbetung, unseren Dank für die Rettung. Und das tut auch Noah. Er versteht das. Das Wichtigste ist einmal, er opfert Tiere von den reinen Tieren. Wir haben ja vorher gelesen, dass er von allen ein Paar genommen hat. Nur von den reinen Tieren hat er 7 Paare genommen. Und das ist hier, sehen wir den Grund, weil er eben geopfert hat. Sonst wären die Tiere ja ausgestorben dann. Aber er hat natürlich jetzt von den reinen Tieren genommen, damit die sich weiter fortpflanzen können. Weil es braucht ja Männchen, Weibchen. Wenn er das eine eben geopfert hätte, dann wäre das nicht weiter. Die Vermehrung wäre nicht zustande gekommen. Und dann ist auch dann interessanter Ausdruck, wohlgefälliger Geruch. Das meint hier, dass Gott das Opfer angenommen hat. Es war wohlgefällig für Gott. Es hat ihm gefallen. Und das meint hier natürlich, die ganze Handlung hat ihm gefallen. Das Opfer, das Herz von Noah, das gestimmt hat, das voller Dank war. Und vor allem hat es auch, ist es ein Hinweis auf das Opfer von Jesus Christus. Gott wusste schon, dass Jesus Christus sterben würde. Er ist das vollkommene Opfer. Gott hat den Opferdienst eingeführt auf der Erde. Nicht, weil die Opfer irgendetwas wirklich bewirken würde. Es braucht den Glauben der Menschen. Die mussten einfach gehorchen, dass der Glaube war wertvoll, aber das Opfer eigentlich selber hat ja nicht eigentlich etwas verändert, kann keine Sünde wegnehmen. Aber es war eine Belehrung für uns, dass es ein Opfer gibt, das die Sünde wirklich wegnehmen kann. Und das ist das Opfer eines Menschen von Jesus Christus, des einzigen Menschen, der sinnlos war. Er hat sich geopfert und ist an unserer Stelle gestorben. Und das war eben wohlgefällig hier, weil Gott auch das schon gewusst hat. Und im Opfer Christi sind auch wir angenommen, wenn wir uns mit Christus verbinden. Übrigens hier noch eine technische Anmerkung. Das Wort wohlgefällig ist aus dem gleichen Wortstamm wie Noah. Noah heißt übersetzt ja Ruhe, kommt vom Wort Ruhe im Hebräischen. Und das wohlgefällig kommt aus dem gleichen Wortstamm. Und in der Bibel gibt es viele Wortspiele, die man nicht übersetzen kann, die jetzt nicht so wichtig sind, aber die doch interessant sind. Also hier könnte man auch übersetzen, statt wohlgefällig, den beruhigenden Geruch. Also das Wort hat auch die Bedeutung beruhigend. Und das Wort Der Wortstamm Noah kommt mehrmals vor in der Geschichte. Das ist eben ein Wortspiel. Zum Beispiel, die Arche hat geruht auf dem Ararat, heißt es. Und das ist auch wieder das gleiche Wort. Oder die Taube fand keine Ruhe. Das ist auch wieder das gleiche Wort. Also, das kann man nicht übersetzen dann. Man kann nicht sagen, die Arche ist gelandet auf dem Noah. Das geht ja nicht. Aber man kann das nicht übersetzen. Aber es gibt so Wortspiele viel in der Bibel, im Bibeltext, ja. Und dass Christus ein Wohlgeruch ist, das haben wir auch an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel Epheser 5, am Anfang lesen wir auch, dass Christus für Gott ein Wohlgeruch ist. Dort heißt es, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Also hier haben wir, dass Christus ein Opfer geworden ist, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und wie immer, wir werden auch verbunden mit Christus und darum sollen wir auch, sind wir auch angenommen in ihm. Wenn Christus angenommen ist und wir in Christus sind, mit ihm verbunden sind, wir auch angenommen. Aber gleichzeitig, hier ist die Betonung anders, wenn wir mit Christus verbunden sind, müssen wir auch wie Christus sein. Er ist die Liebe und liebt alle, so sollen wir auch lieb sein zu den anderen, wandeln in Liebe. Also in der Bibel ist es ein Gleichgewicht zwischen dem Vorrecht, das wir haben, und der Verantwortung. Es ist nicht einfach, ah, wir sind in Christus, alles ist gut. Und das stimmt auch, es ist alles gut, wir sind angenommen, wir können nichts dazu tun. Aber mit Christus verbunden sein gibt auch eine Verantwortung. Gibt uns auch eine Verantwortung, so zu sein wie Christus. Ein Maßstab, den wir nie vollkommen erreichen, aber es ist das Ideal. Wir brauchen alle ein Ziel, wo wir uns ausrichten können. Und dann sehen wir die Reaktion, was Gott sagt dann schließlich. Und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Ist ein bisschen überraschend, wenn man so liest. Er sagt, er will jetzt nicht mehr richten, nicht mehr verfluchen, weil die Menschen böse sind. Ist ein bisschen überraschend, dass er will sie nicht strafen, weil sie böse sind. Man hätte gedacht, er will nicht strafen, weil sie jetzt lieb geworden sind. Aber das kann man verschieden übersetzen. Es macht so auch einen Sinn, im Sinn von, es hat keinen Sinn mehr. Ich ziehe sie jetzt nicht mehr. Es hat keinen Sinn. Sie sind sowieso so böse. Es nützt nichts, dass man so, das wäre jetzt wie hier, aber in Schlachter ist so übersetzt, obwohl, man kann das auch obwohl übersetzen. Das ist einfacher zu verstehen zumindest. Also ich will sie nicht mehr strafen, obwohl sie so böse sind. Das ist dann einfacher zu verstehen. Ich hätte es jetzt auch so übersetzt, aber man kann es sprachlich so oder so übersetzen. Es ist immer eine Frage vom Übersetzer, wie er es dann tut. Und man kann verschiedene Übersetzungen schauen, dann hat man die Varianten. Dann normalerweise, wie man es übersetzen kann. Meistens sind die Abweichungen nicht Fehler, dass die das falsch übersetzt haben, sondern man kann es eben verschieden übersetzen. Und dann, hier heißt es, er ist böse von seiner Jugend an, das kann man auch zweierlei verstehen. Ich verstehe es, er ist von klein auf ist er böse, schon ein Baby hat in sich die Sünde und gehorcht nicht immer. Ich verstehe es so, man kann es auch verstehen, in dem Sinn, die ganze Menschheit ist von Anfang an, war sie immer böse. Aber man kann es individuell verstehen, also jeder Mensch ist böse, oder man kann es verstehen, die ganze Menschheit war böse von Anfang an. Und so sagt er schließlich, und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Und hier sehen wir den Grund der Geduld Gottes. Er hat das Opfer gesehen, es war wohlgefällig und er sagt jetzt, aufgrund dieses Opfers will ich nicht mehr strafen, obwohl die Menschen böse sind. Gott ist geduldig und das ist hier ein Teil der Antwort, wieso Gott das Böse nicht bestraft. Er hat Geduld, er ist gnädig, er wartet noch. Es gibt ein Gericht, aber noch nicht jetzt. Von nun an alle Tage der Erde soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also alle Tage der Erde, der jetzigen Erde, die Erde wird einmal vergehen im Feuer, aber solange die Erde jetzt besteht, sollen also Saat und Ernte weitergehen. Und eben auch die Jahreszeiten Sommer, Winter, aber auch Frost, Hitze, Tag, Nacht bestehen weiter. Tag, Nacht gab es wahrscheinlich vorher schon, aber die Jahreszeiten wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war es vorher eben ein Kontinent und ein Klima, ein tropisches Klima. Und jetzt haben wir diese Klimazonen. Und das ist wahrscheinlich erst seit der Sintflut hat die Welt völlig, ist die Welt völlig anders geworden. Und jetzt hat es mehrere Kontinente, mehrere Klimazonen. Aber wie gesagt, jetzt Gott ist also gnädig und deshalb sollen auch wir gnädig sein. Matthäus 5 lesen wir das, dass Gott eben geduldig ist und wir sollen es auch sein. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet euch fluchend, tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also hier, das ist von der Sintflut her, hat er versprochen, dass er geduldig ist und nicht mehr richtet. Es gibt natürlich, Gott kann eingreifen, im Einzelfall kann er natürlich richten, aber die ganze Menschheit so pauschal wird er nicht mehr richten, wie er es in der Sintflut getan hat. Und er lässt regnen, die Sonne aufscheinen über Böse und Gute, über Gerechte und Ungerechte. Und jetzt wieder die Verbindung, Gott ist so und wir sollen auch so sein. Also Gott ist unser Vorbild, an ihm richten wir uns aus. Aber wie gesagt, das Ganze hat ein Ende, es gibt einen Tag des Gerichts im Feuer und dann entstehen ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das steht in 2. Petrus 3, ich lese da drei Verse daraus. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Wir warten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Hier haben wir das Feuer, wo die Erde zerstört wird. Der Text übrigens ist immer Elberfelder, korrigiert nach dem Mehrheitstext. Die Abweichung ist vom Mehrheitstext her. Und hier noch ein Bild, wie ein Künstler sich das vorgestellt hat, wie die Arche mal gelandet ist. Ja. Ja, eben, es ist nicht, das ist so, wenn man die Bibel gut kennt, dann gibt es immer etwas zu kritisieren bei den Bildern. Und immerhin ist es ein gewaltiges Schiff hier. Aber ja, und hier eine andere Variante, wie es da ausgesehen hat, als die Arche gelandet war. Ja, man nimmt jedenfalls an, oder christliche Wissenschaftler, die an die Bibel glauben, nehmen an, dass die Eiszeit mit der Sintflut auch begonnen hat, etwa 1000 Jahre. Dass es Eiszeit war, dass es eine große Eiszeit gab. Und seitdem ist es immer ein bisschen wärmer geworden, aber natürlich ein bisschen auf und ab. Jedenfalls ist der Klimawandel nichts Neues. Das gab es schon immer. Also das Wetter hat sich schon immer verändert. Auch wenn das jetzt politisch jetzt ausnutzt. Und dann noch eine Angabe zu den Alten. Wir lesen ja ein bisschen wie ein Märchen, wie die fast 1000 Jahre alt geworden sind. Aber das hat nicht dazu, das hat nicht mit der Fantasie der Leute zu tun, sondern dass die Leute wirklich so alt geworden sind. Und zwar wird es auch mit den veränderten Lebensverhältnissen zu tun haben. Genau wieso, sagt uns die Bibel nicht. Aber wir haben hier das Lebensalter von Adam bis Josef, also innerhalb des ersten Mosebuches sehen wir am Anfang bis zur Sintflut sind die Leute eben alt geworden und nachher ist es rapide runtergegangen. Zuerst bis fast 1000 Jahre und jetzt dann nur noch bis fast 100 Jahre werden die Leute alt. Eine einzige Ausnahme, der ist nicht, also haben wir einen Punkt hier, ist nicht verbunden worden, weil der nicht ins Schema passt, das ist Henoch.
Der ist ja entrückt worden, also nicht natürlich Todes gestorben. Darum haben wir ihn da nicht verbunden. So, als Schlusswort noch. Wir haben ja jetzt gelesen, dass Noah geopfert hat. Und ich habe schon gesagt, dass das vollkommene Opfer ist Jesus Christus. Und dieses Opfer ist der Grund der Geduld von Gott. Nicht eigentlich von dem Tieropfer, das Noah geopfert hat. Aber Gott hat schon gewusst, dass jemand sterben wird. Und wegen diesem war er geduldig und hat die Sünden vergeben, auch die Sünden der Leute im Alten Testament. Wir lesen das Römer 3, dass er schon die Sünden vergeben hat im Hinblick auf das Opfer von Jesus Christus. Also verbunden mit ihm werden wir gerettet. In Johannes 1 lesen wir vom Johannes der Täufer, dass er Folgendes sagt. Am folgenden Tag sieht er, also Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Also Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Alle Sünde der Welt wird weggenommen. Es ist Sühnung geschaffen für alles. Alle können errettet werden. Aber wir wissen, dass nicht alle errettet werden, nur die, die glauben. Also man muss mit Jesus verbunden werden. Nur so können wir gerettet werden. Das lesen wir ein paar Verse weiter in Johannes 3. Wer an ihn, also Jesus Christus, glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Also wir sind unter dem Gericht, wir sind böse von Natur aus, das können wir nicht ändern, aber wir werden nicht gerichtet, weil wir böse sind, wir werden gerichtet, weil wir nicht glauben. Und der Glaube verbindet uns. Also wir müssen verbunden werden mit Christus. Und wie werden wir verbunden? Indem wir an ihn glauben. Glauben heißt auf ihn vertrauen, mit ihm eine Beziehung anfangen, zu ihm beten, die Bibel von ihm lesen, sein Wort lesen. Und wenn wir diese Beziehung haben zu ihm, dann sind wir mit ihm verbunden und wir können gerettet werden, weil wir in Christus sind. Dann bete ich noch zum Schluss. Jesus Christus, danke, bist du das Lamm Gottes, danke, bist du gestorben für unsere Sünden, danke, hast du die Sühnung vollbracht und können wir jetzt gerettet werden in Verbindung mit dir. Wir preisen deinen Namen dafür und bitten auch, dass wir das alles verstanden haben, dass es außer dir, außerhalb von dir keine Rettung gibt. Hilf uns, dass wir das verstehen, hilf uns, dass wir auch Zeugen von dir sein dürfen, die diese Wahrheit weitersagen. Amen.
Ich möchte noch was ergänzen zu dem Wort Glaube. Ich habe in letzter Zeit öfters den griechischen Originaltext hergenommen für verschiedene Worte und ausgerechnet heute Morgen auch das Wort Glaube mal wieder nachgeschlagen. Pistis, griechisch. Und das Wort Pistis stammt von dem Wort Paiteo, Verb Paiteo. Und das ist interessant, was das bedeutet. Peter kann es bestimmt besser erklären als ich, aber das heißt nämlich überreden oder überzeugen oder überführen. Das heißt, die Glaubenden sind diejenigen, die sich durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist haben davon überzeugen oder überführen lassen, dass der Herr Jesus das vollkommene Opfer für alle ihre Sünden ist. Mit ihm gekreuzigt, das Gericht über sie selber am Kreuz erfolgt ist, über mich. Aber auch die Neuschöpfung zum neuen Leben in der Auferstehung Jesu Christi erfolgt ist. Es ist also nichts, Glaube ist nichts, was wir irgendwie emotional, seelisch oder sonst wie produzieren, sondern das ist in Übereinstimmung kommen mit Gott. Sich überzeugen lassen, überführen lassen, was auch immer was damit zu tun hat, dass wir Gott Recht geben. in dem, was er selber und der Herr Jesus selber auch über sein Opfer, über sein Kreuz und seine Auferstehung sagt.